verzichte heute mal auf eine Folie, weil der Vers, den ich gleich euch mitgeben möchte, der ist so einprägsam und ein super Ziel wäre, wenn den jeder auswendig kann. Das ist ein guter Vers für die Zukunft. Ja, so das letzte Mal hier in offizieller Funktion und hat schon gesagt, mit einem lachenden, mit einem weinenden Auge verlasse ich hier diese Arbeitsstelle und will auch dazu gleich noch ein bisschen was sagen, ein bisschen erzählen, ein bisschen bedanken. Und ich weiß nicht ganz genau, wie ich das mache, in welcher Reihenfolge ich das alles mache, weil es natürlich sowieso gar nicht geht, die 16 Jahre jetzt so Revue passieren zu lassen. Und was ich alles so erwähnen sollte oder nicht erwähnen sollte, das ist natürlich irgendwie viel gewesen, was wir so erlebt haben und was einfach uns geprägt hat, was mich geprägt hat. Mich haben diese 16,5 Jahre hier in dieser Gemeinde sehr geprägt und sehr geformt. Und ich habe, glaube ich, sehr viel gelernt und mich sehr viel weiterentwickelt und ja, bin da total dankbar dafür. Fang mal an mit so ein paar Danksagungen so an dieser Stelle, aber das ist immer so das Problem, dass es alles sehr rudimentär und unvollständig ist. Aber ich möchte mich einmal bedanken bei meiner Familie. Die sind heute auch alle da, Anja und die Kids. War eine super großartige Zeit zusammen. Hier, wir haben hier 7 Jahre in der Wohnung unten gewohnt. Und 2 unserer Kinder sind hier in dieser Zeit geboren. Und ja, also logischerweise, man sagt immer so, hinter jedem erfolgreichen Mann steht eine starke Frau. Und so ist es auch. Aber ich möchte das ergänzen, wir sind unbedingt gendergerecht. Hinter jeder erfolgreichen Frau steht auch ein starker Mann. Das darf man nicht vergessen. Also vielen Dank, das hätte ich sonst irgendwie diese Zeit nicht so schön und so gut erlebt und erfahren, wenn Anja, wenn du nicht dabei gewesen wärst und die Kinder auch und die vielen Ermutigungen und die vielen Tipps und die Ideen. Ganz viel von dem, was hier gut gelaufen ist, waren Ideen, die ich auch aus meiner Familie irgendwie rausgekriegt habe, auch aus Diskussionen am Mittagstisch, als die Kinder dann älter waren. Diese ganzen Diskussionen, das war echt super Stoff und super Benzin und super Energie für einfach gute Ideen und gute Arbeit hier. Vielen Dank auch für die Muffins, die hat Anja gebacken gestern und da hinten sind, ich weiß nicht ganz genau die Anzahl, sind aber doch relativ viele Muffins. Jetzt sind wir auch ganz schön viele heute Morgen. Aber ich glaube, wenn ihr so ein bisschen auch darauf achten könntet, dass vielleicht erstmal zunächst auch die Kinder jeder nur ein einziges Muffin isst, nachher am Ende des Gottesdienstes, dann könnte es so sein, dass jeder ein Muffin bekommt. Aber ich will da nicht zu viel versprechen, aber achtet mal drauf. Und ja, da sind verschiedene Sorten und vielen Dank, dass du das auch gemacht hast. Muffinabendmahl, genau, man kann auch natürlich das Muffin brechen. Vielen Dank, möchte ich sagen, so ganz allgemein, pauschal. Also ihr seid die beste Gemeinde, in der ich je als Pastor gearbeitet habe. Kann ich wirklich so sagen. Vielen Dank. Ich finde das für mich so, ich will jetzt über die Geschichte, ich will da keine Deutung bringen, weil die Deutung muss jeder für sich selber haben, wie die Gemeinde sich entwickelt hat. Und jeder, der hier in der Gemeinde ist oder die in der Gemeinde ist, hat ihre eigene Deutung. Und die Gemeinde muss ihre eigene Kollektivdeutung auch im Laufe der Zeit bekommen und finden und mitnehmen in die Zukunft. Darum will ich keine irgendwie Deutung, die Bedeutung für die Zukunft hat, sagen. Nur ich persönlich habe es genossen, wie ich es wahrgenommen habe, wie die Gemeinde sich entwickelt hat. Für mich war das wirklich extrem cool, das zu sehen, wenn ich die Anfänge erinnere, als wir hierher gekommen sind. Und es war echt super interessant und toll reinzuwachsen, aber auch herausfordernd, weil dann auch gleich am Anfang irgendwie da alle möglichen Diskussionen auftraten und Leute haben gewechselt, die Gemeinde und Sonstiges. Und dann hat sich die Gemeinde aber ganz, ganz toll entwickelt. Und es ist, was ich jetzt hier sehe, deswegen sage ich auch ein lachendes Auge, weil es ist für mich irgendwie wäre blöde, wenn ich jetzt das Gefühl hätte, ich verlasse jetzt diese Arbeitsstelle hier und die Gemeinde ist irgendwie muss halt irgendwie so, ne? Blumenthal, Christusgemeinde, nützt ja nichts oder so. Aber das lachende Auge ist für mich wirklich dieses Gefühl, es ist eine richtig, richtig coole Gemeinde, die sich super toll also die war auch sowieso toll, aber die hat sich auch weiter toll entwickelt. Und das ist das, was ich einfach so erlebt habe und wie ich das erlebe. Die Atmosphäre zum Beispiel, wenn wir jetzt mal sehen, was heute hier für eine Atmosphäre ist, finde ich super locker, menschlich, natürlich, normal. Es gibt Gnade, es ist nicht förmlich, es ist nicht steif, man hat nicht das Gefühl, man muss alle sitzen. Es ist super. Ja, also von daher, da bin ich sehr dankbar dafür und das ist meine persönliche Deutung, die ich für mich mitnehme. Du kannst gerne eine andere mitnehmen, aber meine nehme ich so mit, dass ich mich sehr darüber freue. Dann so ein kleines Schlaglicht, 1999, Hans-Jürgen Domeyer und Werner Friedemann haben mich besucht bei meinen Schwiegereltern und zusammen, ne, was du auch, wir waren beide bei meinen Schwiegereltern, bei Anjas Eltern, und da haben Hans-Jürgen Domeyer und Werner Friedemann uns besucht und zum Kennenlernen. Und ich sag jetzt mal ein Geheimnis, das ist aber irgendwie alles mit ganz viel Schmunzeln und Augenzwinkern zu verstehen, was ich wahrscheinlich auch nie vergessen werde. Die erste Frage, die Hans-Jürgen Domeyer, der inzwischen nicht mehr lebt, mir gestellt hat, ist, ob das okay ist, wenn wir Kabelfernsehen abbestellt kriegen. Also wegen der Wohnung hier. Oder ob wir Kabelfernsehen behalten wollen. Aber das ist irgendwie so cool gewesen, weil es ging darum, dass der Vorgänger hier, Günther Born, dass der irgendwie das Kabelfernsehen noch hatte. Und dann war die Frage, wollen wir das weiterhaben? Und ich war vollkommen verdattert. Ich habe überhaupt nichts verstanden. Was bedeutet das denn jetzt? Ist das denn so eine kryptische, geistliche Ausrichtung der Gemeinde? Irgendwie bedeutet das jetzt irgendwie, das ist mein Auftrag? Nee, und das war aber einfach nur, das musste geklärt werden. Das war einfach so dieses direkte, klare, konkrete, geklärt, abgehakt und dann gucken wir weiter. Das war großartig. Das war wirklich, aber immer noch amüsiere ich mich darüber. Ja, und dann sagte Werner, unser Anliegen ist es, Menschen zu Jesus Christus zu führen. Und da war ich auch ein bisschen beruhigt, dass das doch dann auch. Dann sind wir hierher gekommen, Bremen Nord, und haben eine wunderbare Stadtführung bekommen von Domeyers, von Hans-Jürgen. Und Hans-Jürgen und Eva sind mit uns an die Nordsee gefahren, haben uns Dunen gezeigt und ja, überhaupt alles erklärt, die ganze Stadtentwicklung, der Unterschied zwischen Bremen-Nord und Bremen. Das hat natürlich Jahre gedauert, bis ich das richtig verstanden habe. Aber sie haben es versucht, uns so ein bisschen zu erklären. Dann waren wir hier eine Woche oder ein paar Tage und ich habe mich hier vorgestellt und habe hier so eine Dartscheibe aufgebaut. Diejenigen, die damals dabei waren, wissen das noch, und habe so ein bisschen versucht zu erklären, dass eine Idee von Gemeinde ist, dass man zielorientiert denkt und handelt und arbeitet und dass man die ganzen Veranstaltungen, Programme und Gruppen und Sachen, die man so machen kann als Gemeinde, dass man die an einem Ziel ausrichtet und Sachen, die man vielleicht nicht ganz so, die gar nicht so dem Ziel dienen, die zwar schön sind, was man zwar machen kann, aber die eigentlich auch keinen großartigen Sinn haben, die braucht man dann auch nicht machen. Und das war so die Idee. Und da hatte ich diese fünf Elemente damals schon, jetzt nenne ich das Gnade, Gemeinschaft, Nachfolge, Anbetung, Dienen und Evangelisation. Und das war dann so die Idee, wo wir dann in Kontakt gekommen sind und wo wir dann auch bestätigt worden sind. Dann sind wir umgezogen, 1999, da war hier ein großes Bild in der Zeitung. Jetzt sagte mir gerade Frau Schulz, wer sie noch kennt, sie ist also wohnt jetzt nicht mehr zu Hause, aber ganz in der Nähe bei uns, sagte, sie hätte das noch, das Bild noch von 1999. Habt ihr noch zu Hause, ne? Ist das bei ihr zu bei euch zu Hause? Timo. Also das ist so eins dann, das darf ich immer gar nicht angucken, obwohl das ist ganz toll, aber dann sehe ich immer, wie jung ich mal war. Aber gut. Und dann hat Anja irgendwie Tom auf dem Arm und so, ne? Dann sieht man so, wie wir hier angefangen haben. Ja, also das so zu dieser ganzen persönlichen, zu diesem ganzen persönlichen Werdegang und Familie. Und weil es jetzt gerade persönlich ist und von mir und Familie ist, sage ich auch nochmal liebe Grüße von meinen Eltern. Die haben gestern noch gemailt und haben gesagt, falls es passen sollte heute bei diesem Gottesdienst, sag mal liebe Grüße. Wir haben uns hier immer sehr wohl gefühlt. Was soll ich euch sagen? Ach so, dann wollte ich aber trotzdem, ich wollte noch Danke sagen, auch dafür, für die Einführung hier und die Ordination. Das war auch gleich dann 1999. Bei uns in der baptistischen Kirche läuft das so, dass man, wenn man sein Studium fertig hat und wenn man dann den ersten Dienst anfängt, dann betritt man ein dreijähriges Vikariat. So wie bei Lehrern ist es Referendariat, es ist bei Pastoren dann Vikariat. Und das fing dann an, aber am Anfang wird man erstmal offiziell zum Pastor ordiniert, so heißt das. Und das war auch hier. Und da waren mein Mentor Steven Jett, damals Missionar und Gemeindegründer in Kloppenburg, und einer meiner Dozenten in Elstal, Stefan Stiegler, die waren hier und haben die Ordination durchgeführt und mir die Ordinationsurkunde ausgehändigt und unterschrieben und mich darauf verpflichtet, ich musste ein Versprechen ablegen, mich an die Grundlagen der Bibel zu halten und in allem, was ich tue und sage, mich an Jesus auszurichten. Und das ist mir auch ganz, ganz wichtig gewesen, ist mir auch nach wie vor extrem wichtig und die Beziehung meines Lebens überhaupt. Und von daher, diese Ordination hat auch einen Stellenwert und der ist mit dieser Gemeinde verbunden. Das war hier in diesem Raum. Ja, dann muss ich mal so ein bisschen überspringen. Dann habe ich auch in diesem Vikariat eine Arbeit verfasst, eine Vikariatsarbeit. Das ist eine ziemlich umfangreiche, praxisorientierte, aber theologisch gut begründete und gut gestaltete Abschlussarbeit gewesen, dieser Ausbildungsphase. Und lustigerweise habe ich in der Schule, in der ich jetzt arbeite, seit über 3 Jahren habe ich ja noch so eine Ministelle in der Schule, in Gröpeling, in der Privatschule Mentor, da habe ich in der Bibliothek diese Abschlussarbeit von mir gefunden. Ich hatte sie selber gar nicht mehr, aber irgendjemand hat die da reingestellt. Ich wusste gar nicht mehr, was ich geschrieben hatte. Das war 2002, so sieht die aus. Und das hat ganz, ganz viel mit dieser Gemeinde hier zu tun. Da verarbeite ich die ersten 3 Jahre Gemeindediensterfahrung hier in dieser Gemeinde. Und ich habe das jahrelang vergessen und auch nicht beachtet und auch nicht gelesen, auch aus, weil ich auch psychisch so einen kleinen Tick habe, so ein Problem habe. Wenn ich irgendwas gemacht habe, dann traue ich mich manchmal gar nicht mehr da reinzugucken, weil ich Angst habe, wie ich mich dann ärgere, was ich da geschrieben habe, ja, oder gesagt habe. Manchmal ist es so, ich höre Predigten von mir nach, um mich zu beruhigen, damit ich weiß, es war nicht total daneben, dann kann ich halbwegs gut schlafen. Wenn ich weiß, es war nicht total daneben, kann ich schon gut schlafen. Also Predigten höre ich meistens von mir nach, um mich ein bisschen zu beruhigen, dass es nicht ganz so schlimm war. Aber dieses habe ich überhaupt nicht gelesen, jahrelang. Und dann habe ich das in der Bibliothek gefunden, dann habe ich da reingeguckt, dann habe ich das gelesen. Ja, alter Schwede, was hast du denn da Gutes geschrieben? Das ist ja wegweisend, das ist ja großartig. Das ist ja ein Gesamtszenario von Gemeinde, was richtig funktioniert und richtig gut ist. Also da wollte ich sagen, ich bin überrascht. Ich weiß nicht, wie das passiert ist, aber da würde ich sagen, das ist 2002 gewesen. Ich glaube gar nicht, dass ich das so gut nochmal hinkriegen würde. Der Titel lautet Vom Traditionalismus zur geistig gesunden Gemeinde. Kleingruppenorientierung als wesenhaftes und strukturelles Prinzip für Wachstum und Wandel in der Gemeinde, dargestellt anhand der Apostelgeschichte. Das ist der Untertitel. Und der Haupttitel ist Vom Traditionalismus zur geistlich gesunden Gemeinde. Und das Titelblatt ist so eine Fontäne. Das war damals mein Bild von Gemeinde, so ein Springbrunnen, der nach oben geht, nach außen geht und wieder zusammenfließt nach innen. Ja, das also dazu. Geistern also irgendwo in der Weltgeschichte anscheinend noch rum. Und jetzt will ich aber irgendwie auf ein paar Sachen überspringen. Aber weil Steffen sich gerade zu Wort gemeldet hat, dann haben wir ganz viele Hausgruppen gegründet. Die Basishausgruppe war Judith und Georg Lüsses Hausgruppe. Die absolute Basishausgruppe, die es immer noch gibt. Und von da aus haben wir ein ganzes Netzwerk aufgebaut. Da habe ich 10 Jahre ganz viel rein investiert, bis ungefähr 2010. Und dann habe ich ein bisschen weniger investiert in die Hausgruppen. Aber das war wirklich auch für mich eine lehrreiche Zeit. Und euch vielen Dank, dass ihr diese super Gruppe gemacht habt und auch immer noch macht und bei der Stange hält. Schwächeln. Ja, das dürft ihr ja auch. Und jedenfalls, das war aber so die Keimzelle dieser ganzen Kleingruppennetz. Teilweise hatten wir irgendwie 8 Hausgruppen laufen so und darin hat sich die Gemeinde in der Woche getroffen. Und für mich war das ganz wichtig, weil das informelles geistliches Leben, informell Glauben in der Woche bedeutet. Und das ist für mich eigentlich die Basis gewesen. Und ganz prägend für mich, da möchte ich auch nochmal eine Gruppe herausbilden. Wir haben mehrere Gruppen, auch Anja und ich haben dann eine geleitet und so, aber eine Gruppe möchte ich besonders erwähnen, das ist die bei Jörg Haut. Und diese Gruppe habe ich 12 Jahre lang geleitet und die gibt es auch immer noch. Einige von der Gruppe sind heute hier. Und diese Gruppe bei Jörg Haut, die habe ich damals, als Jörg im Jahre 2000 so ganz zaghaft zum Glauben gefunden hat, damals noch durch Ludwig Fischer, da habe ich ihn gefragt, er war noch ganz kurz erst selber bewusst Christ geworden, habe ich ihn gefragt, sag mal, könntest du dir vorstellen, dass wir bei dir zu Hause eine Gruppe starten, eine Kleingruppe? Und er wusste überhaupt nicht, was das ist und all sowas. Dann habe ich ihm versucht, ein bisschen zu erklären. Und dann hat er gesagt, ja, okay, machen wir. Und dann ist nach kurzer Zeit sein Vermieter, der, mit dem er zusammen im Haus wohnte, dazugekommen. Und dadurch ist Dieter Zichon dann zur Gemeinde dazugekommen. Und das war für mich eine so großartige Erfahrung. Diese 12 Jahre Hauskreis, oder wie man in Insiderkreisen sagt, Hautkreis, das war für mich eine ganz, ganz wichtige Gruppe. Wir hatten auch zähe Phasen, auch, wir hatten auch Schwächelphasen, kenne ich, aber es ist für mich gelebtes Evangelium gewesen, was ich in dieser Gruppe live erlebt habe, so persönlich und so Jesus-zentriert, dass es mich wirklich ganz extrem stark berührt hat. Und diese Gruppe war für mich prägend und formend. Dann haben wir jetzt, komme ich nochmal schnell zu Steffen, Start der Arbeit Royal Rangers 2006, 2005 inoffiziell, glaube ich, ne? Und da bin ich ja mit Zahlen immer so schlecht. Und 2006 dann offiziell. Und das war auch so cool, dass wir so zwischen Tür und Angel uns gesprochen haben, getroffen haben und irgendwie so gesagt haben, ja, ich wollte eigentlich ganz gern mal so eine Arbeit anfangen mit für 9- bis 13-Jährige, so Jugend- und Teenie-Bereich so. Ja, sagte Steffen, ich auch. Ja, gut, dann haben wir darüber geredet und dann sind wir da weiter ins Plan gegangen. Und das war einfach großartig. Und die 10 Jahre Rangers-Arbeit hier, die ist natürlich für mich auch eine absolute Bewusstseinserweiterung gewesen und Lebensbereicherung und Vertiefung. Vielen Dank dafür. Dann Jugendarbeit. Ich weiß, ich muss jetzt schneller machen, weil ich habe schon angedroht bekommen, ihr wollt euch gleich auch noch bedanken, das dürft ihr auch, aber ich darf mich auch bedanken. Das muss ich mal kurz noch loswerden, ich versuche es zu beschleunigen. Die Jugendarbeit fing dann 2011 an, mit einer Jugendwoche namens Hello Week. Und das war richtig cool, mit einem Top-Team. Andi voran mit seiner Schwester Julia, die hat das ganze Layout, Grafik und so weiter gemacht. Dann haben wir 2 externe, weltbekannte Evangelisten hierher geflogen mit Hubschraubern. Und die, nein, ich mach Spaß. Aber wir haben hier 2 externe Referenten tatsächlich hergeholt und die haben wirklich auch den Nagel auf den Kopf getroffen. Die haben die Jugendlichen erreicht, die Herzen erreicht. Wir waren etwa 30 Leute immer so an den Abenden. Haunhorst haben ganz viel mitgeholfen auch, um das auch zu werden. Aber ich ist immer mit Namen. Bitte sag, denk dran, diese Namen sind wirklich nur Beispiele, weil viele, viele Namen müssten auch genannt werden. Aber in diesem Zusammenhang, Hello Week, haben Andreas und Melanie ganz viel gemacht auch. Und das war einfach eine super Sache. Und jetzt treffen sich 15, 20 Jugendliche jeden Freitag hier und sie wollen echt wissen, wie das funktioniert, wie man zusammen Beziehungen baut, wie man in Kontakt kommt, wie man in Kontakt bleibt, wie man Jesus besser kennenlernt und nachfolgt. Und es ist echt verrückt, wenn du mit den Jugendlichen zusammen bist und Spaß hast und Dart spielst und dann setzt du dich hin, isst was mit denen und dann erzählst du was denen aus der Bibel und dann hören die alle zu. Also das ist für mich nach wie vor absolut ein Phänomen und sehr, sehr schön. Daher vielen Dank also für diese ganze tolle Arbeit. Gemeindefreizeiten gab es auch, ich weiß nicht wie viele, aber tolle Gemeindefreizeiten, Sonderaktionen, Projekte, Ausflüge und natürlich habe ich auch viel gelernt und erlebt in Einzelbegleitung von Menschen, Beratungsgesprächen, Seelsorge, Bibel, Glaubenskurse und nicht zu vergessen die ganzen Anbetungszeiten, Musiksessions. Und dann auch, was ich mir auch angeeignet habe, erst weil das gab es vorher noch nicht, die Überführung ins Internetzeitalter. Also, was soll man dazu sagen? Das lernt man in der Ausbildung nicht. Ich habe das im Theologiestudium nicht gelernt, weil da fing das gerade erst an mit dem Internet. Im letzten 2 Jahren meines Theologiestudiums. Ich habe da irgendwann mal was von mitgekriegt, von E-Mail oder so. Keine Ahnung, was das war. Und dann hat mir das ein technisch begabter Student alles eingerichtet und gezeigt. Also Internetseite, Facebook, mobile Vernetzung, Übergang ins 21. Jahrhundert. Das durfte ich hier auch miterleben und dadurch auch mir einiges aneignen. Ja, und was das weinende Auge anbelangt, einfach das lachende Auge ist einfach diese Schönheit, und dieses Gefühl, eine richtig coole Gemeinde, weit vernetzt in Bremen-Nord, überall offene Türen, an vielen Stellen auch bekannt, als ein Partner, auf den man sich verlassen kann, der gerne auch mit anpackt und gerne auch mit anderen zusammenkommt und etwas gestaltet. Das ist das Tolle und die vielen zahlreichen Gruppen, die ich erwähnt habe und wofür ich mich echt bedanke. Und das bisschen das weinende Auge, das ist natürlich die Beziehung und die Freundschaften, die wir jetzt doch wahrscheinlich eher so hinter uns lassen. ich wünsche mir natürlich, dass wir in Kontakt bleiben und dass wir uns weiter irgendwie treffen, und wir werden uns auch treffen, weil wir bleiben ja hier wohnen. Aber diese ganzen Beziehungen und die Freundschaften, die so entstanden sind über die Zeit, das ist natürlich das, ja, was so ein bisschen das weinende Auge ist. Jetzt mein Abschlussvers. Das ist einer meiner Lieblingsverse, und jetzt versuche ich mich ganz kurz zu fassen, aber das ist jetzt immer dann, wenn jemand das sagt schon hier, dann ist es immer so eine Androhung, aber ich glaube, ich krieg's hin. Ich glaube, ich krieg's wirklich hin. Einer meiner bedeutungsvollsten Bibelverse, die mich begleiten seit so und so viel, weiß ich nicht wie viel Jahren oder Jahrzehnten, aber von der Aussage her jedenfalls, und die meinen Dienst auch hier geprägt haben und die mir extrem wichtig sind. Und ich dachte, eins meiner Lieblingsverse kann ich ja zum Schluss euch mal hinterlassen. Und weil der so einprägsam und einfach formuliert ist, werfen wir ihn gar nicht an die Wand, sondern ich sage ihn, ich spreche ihn mal aus. Galater 5, Vers 1 ist das, und der lautet: Zur Freiheit hat euch Christus befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder unter das Joch der Knechtschaft bringen. Einer meiner absoluten Leitverse. Da fässt sich auch eigentlich mein gesamtes theologisches Verständnis daran zusammen. Zur Freiheit hat euch Christus befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder unter das Joch der Knechtschaft bringen. Und jetzt könnte man natürlich groß ausmalen, was bedeutet Freiheit, wovon Freiheit, wofür Freiheit, wovon sind wir denn befreit, was ist denn der Zweck der Freiheit, heißt das denn nicht aber auch, dass wir Verantwortung übernehmen müssen, heißt das nicht auch, dass wir trotzdem gehorsam sein müssen, und das ist auch alles richtig. Da könnte man jetzt viel zu sagen, aber ich glaube, dass diese Ausführungen nur in den Kopf gehen. Und was mein Wunsch wäre jetzt in diesem Gottesdienst, dass du dieses Wort für dich mitnimmst und mehr als Kraftfeld spürst und als Energiefeld spürst und dass du das in dieser Gemeinde spürst und dass du das in diesem Raum spürst. Ich darf sein, ohne bewertet zu werden. Das ist nicht eine verkopfte Aussage von Paulus, es ist ein Fanfarenstoß der Freiheit. Und er hat gesagt, Galater, es ist in dem Galaterbrief, dem er das geschrieben hat, er sagt, Leute, ihr habt das beigebracht gekriegt. Ihr seid unterrichtet worden. Ihr seid so gut befreit worden von dem Evangelium, von der Nachricht des Guten, von Jesus. Jetzt lasst euch doch nicht wieder unter das Joch der Knechtschaft bringen. Und das kann so leicht passieren, das kann so schnell passieren. Es ist ein Fanfarenstoß gegen jede Form der Enge, der Kleinheit und der Begrenztheit. Und diese Kräfte der Enge, der Kleinheit und der Begrenztheit, die findest du überall in der Welt. Die gibt es überall. Egal, auch wo ich jetzt hingehe. Wenn ich jetzt woanders arbeite, wird mir das genauso begegnen. Und bei den Galatern war das so, dass Leute gesagt haben, das ist richtig und das ist falsch in der Gemeinde. Und du musst das glauben und du darfst das nicht glauben. In dem Fall war es ganz konkret so, dass Leute gefordert haben, ihr müsst dieses Ritual, dieses religiöse Ritual der Beschneidung durchführen lassen. Wenn ihr das nicht tut, seid ihr nicht richtig gläubig. Und es gibt richtig und falsch. Nur das Problem ist, wenn Leute das aussprechen und dir sagen, dann üben sie Kontrolle über dich aus. Und das war bei den Galatern so. Sie haben Kontrolle ausgeübt über Menschen, aber sie waren selber nur Menschen. Und da wird's heikel. Richtig und falsch ist etwas, was von innen heraus selber mündig, ganz bewusst jeder Mensch für sich finden muss. Was nicht ein anderer Mensch dir mit einem gewissen Machtanmaßung und Kontrolle sagen kann und sagen darf. Sondern zur Freiheit hat euch Christus befreit. Gegen jede Form von Begrenztheit, Enge und Kleinheit. Und ich möchte gerne einen kleinen Test machen, Freiheitstest, und dazu drei Fragen stellen, an dich ganz persönlich. In diesem Energiefeld, wenn das so ein Kraftfeld ist, du stellst dir vor, du stehst in der Freiheit Gottes. Du musst nichts glauben, du musst nichts denken, du musst nichts fühlen. Du darfst einfach nur sein, ohne bewertet zu werden, bei Gott. Und auch in seinem Leib, in seiner Gemeinde. Spüre dieses Energiefeld. Spüre dieses Kraftfeld. Wenn du darin stehst, dann kannst du mit einer ganz anderen, friedvollen Energie leben und handeln und mit anderen umgehen. Und dann kannst du mit einer friedvollen, aber deutlichen, klaren Energie stehen mit geradem Rückgrat und einem Menschen sagen, nein, weil du in diesem Kraftfeld Gottes stehst und weil du ein aufrechtes Rückgrat hast, weil du nicht unter einem Joch stehst. Wenn man unter einem Joch steht, wer weiß, was ein Joch ist, da sind zwei so Tiere eingespannt und die müssen so gehen. Oder wenn da zwei Menschen eingespannt sind, müssen sie sich bücken. Sie können nur nach vorne gucken. Sie gucken immer nur auf ihren eigenen Bauchnabel oder direkt so nach vorne, sind immer nur mit sich selbst beschäftigt und besorgt um sich und ihr eigenes Bereich und die, die vielleicht für sie wichtig sind. Aber sie sehen gar nicht die anderen. Sie sind nicht aufgerichtet. Und sie können auch dadurch andere nicht aufrichten. Sie sind gebeugt unter einem Joch. Sie können nur in eine Richtung gehen, nämlich nur in die, in denen der Sklaventreiber sie treibt. Aber sie können selber nicht sagen, so, jetzt gehe ich mal hier lang. Jetzt gehe ich mal hier lang. Können sie nicht, weil sie unterm Joch sind. Und wenn du gerade stehst und wenn du gerade bist, weil du in der Freiheit Gottes bist, dann kannst du Nein sagen, ohne den unfassbar starken Drang, dem Drang nachzugeben, dich dafür zu erklären und zu rechtfertigen und zu begründen. Wann hast du, das ist meine erste Testfrage von drei, ich muss jetzt ein bisschen aufs Tempo nochmal drücken. Erste Testfrage, wann hast du zuletzt, als dich jemand gefragt hast, ob du etwas machen würdest für ihn, für sie, wann hast du zuletzt Nein gesagt, ohne den unfassbar starken Drang nachzugehen, das zu begründen oder dich dafür zu erklären? Stehst du aus dieser Energie der Freiheit und der Ruhe, der inneren Gelöstheit, Gradheit, Nein zu sagen? Und das ist echt besonders in religiösen Systemen auch manchmal sehr schwierig, weil der Drang unfassbar groß ist, mich zu erklären. Und ich habe das auch ganz oft gemacht. Ich habe große Erklärungen und Umwege gegangen, anstatt einfach nur mal Nein und Punkt. Und dann ist da ein Schweigen. Und was dann? Ich könnte abgelehnt werden. Wann hast du zuletzt Nein gesagt, ohne dem Drang nachzugeben, dich zu erklären? Die erste Frage. Die zweite Frage. Zur Freiheit hat dich Christus befreit. Wann hast du zuletzt jemandem gesagt, voller Respekt, voller Niederknien, Verbeugen, den Ring küssen, bisschen übertrieben, aber dass irgendetwas, was er oder sie gesagt hat, nicht mit deiner Position übereinstimmt? Wann hast du zuletzt gesagt, ich sehe das anders? Aus einer friedvollen, freiheitsinneren Gelöstheitsenergie heraus. Ich habe mal jemandem die Aufgabe gegeben, wo ich den Eindruck habe, jemand ist vielleicht zu vertrauensvoll, habe ich die Aufgabe gegeben, kritisiere mich bei der nächsten Predigt und bei den nächsten Predigten und sage mir, was du anders siehst oder was du, wo du Sachen nicht verstanden hast und gefragt hast. Kritisiere mich. Die Gemeinde Jesu ist ein Raum der Offenheit, wo man sich mit Respekt begegnet und wo man sagt, ich sehe das anders. Gnade und Wahrheit sind beide in Jesus, nicht nur Gnade, auch Wahrheit. Der Galaterbrief, der ist da ganz stark. Das ist die zweite Frage. Also wann hast du zuletzt jemandem gesagt, voller Respekt, dass du das anders siehst? Es ist eine gute Übung, weil du lässt dich nicht einwickeln. Du fragst, warum siehst du das so? Warum ist das so? Ich lasse mich nicht einwickeln, ich lasse mich nicht bevormunden, ich lasse mich nicht manipulieren oder kontrollieren. So steht nun fest und lasst euch nicht. Letzte Testfrage. Hattest du mal eine abweichende Meinung, das ist ein bisschen ähnlich, zu einem Thema als deine Bezugsgruppe, ob Christen oder nicht, und hast du deine Überzeugung für dich behalten, weil du Angst hattest, dass sie dich nicht mehr mögen, wenn du sagst, was du wirklich denkst? Wenn das so ist, dann ist das Joch der Knechtschaft wieder da. Wenn das so ist, dann bist du wieder so. Ja, ich weiß, ich habe es selber in mir. Ich möchte auch keinen Streit, ich möchte auch keinen Ärger. Ich weiß. Aber zur Freiheit hat dich Christus befreit. Lass dich nicht in dieses Joch wieder bringen. Und ich frage mich, wie viele blödsinnige und falsche und schädliche Überzeugungen und Ansichten und Lehren gibt es in der Kirche, in der ganzen Welt, nur weil niemand aufgestanden ist und gesagt hat, sag mal, hast du eigentlich noch alle Latten an der Schüssel? Oder so ähnlich. Oder wenn du das Gehirn einer Mücke hättest, dann würdest du sowas nicht sagen. Nein, das würde ich nie sagen. Hallo? So würde ich nie mit einem Menschen umgehen. Aber aus einer Energie der Freiheit, aus dieser inneren Gelöstheit, können wir gerade stehen. Wir sind nicht unterm Joch. Wir sehen nicht nur auf unseren eigenen Bauchnabel oder nur das, was vor uns ist, wo uns der Sklaventreiber hintreibt, sondern wir können dahin, oh, das ist ja auch interessant. Mensch, vielleicht ist da was dran. Da muss ich mich mal mit beschäftigen. Oder ich kann auch dahin. Oh, spannend. Ich kann selber mir meine eigenen Gedanken machen. Ich kann auch meine eigenen Glaubensüberzeugungen leben und feiern und mitgehen. Und es gibt verschiedene Varianten. Es ist nicht immer alles nur so oder so. Vor allem, wenn dir das ein Mensch vermittelt, dann übt er nämlich Kontrolle aus. Und deswegen, das ist das, was mich bewegt und das ist das, was mein Innersten für mich die Auswirkungen der radikalen Gnade Gottes sind und der voraussetzungslosen Annahme und Vergebung durch Jesus Christus. Zur Freiheit hat euch Christus befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht manipulieren, kontrollieren, einwickeln, vereinnahmen, ausüben von irgendwelchen Machtspielen, sondern steht fest, lasst euch nicht unter das Joch der Knechtschaft bringen. Ihr seid frei. Jesus, der hat das erledigt und der hat gesagt, es ist vollbracht. Und da lasst uns in dieser Freiheit auch bleiben und sie genießen. Amen.